oben Löcher in die Mauer hacken lassen, hat die Fahnenflüchtigen hineingesteckt und sie bei lebendigem Leibe im Eis begraben. Sie haben Speere und Hörner und sie blicken nach Norden. Die 97 Wächter nennt man sie. Sie haben im Leben ihren Posten verlassen, deshalb müssen sie im Tode ihre Wache ewig fortsetzen. Jahre später, als Lord Rüsvel alt war und im Sterben lag, hat er sich nach Nacht vortragen lassen, damit er das Schwarz anlegen und sich zu seinem Sohn gesellen konnte. Der Ehre wegen hatte er ihn zur Mauer zurückgeschickt, aber er hat ihn trotzdem noch geliebt, und darum wollte er die Wache mit ihm teilen. Sie verbrachten den halben Tag damit, die Burg zu durchstöbern. Ein paar der Türme waren eingestürzt, andere sahen baufällig aus. Trotzdem stiegen sie in den Glockenturm. Die Glocken waren nicht mehr da. Und zum Rabenschlag hinauf. Die Vögel waren nicht mehr da. Unter dem Brauhaus entdeckten sie ein Gewölbe mit riesigen Eichenfässern, die hohl dröhnten, als Hodo dagegen schlug. Auch eine Bibliothek fanden sie. Die Regale und Schränke waren zusammengebrochen. Die Bücher waren nicht mehr da und überall huschten Ratten umher. Sie stießen auf einen feuchten, düsteren Kerker mit Zellen, in denen sich leicht 500 Gefangene unterbringen ließen, und als Bran eines der rostigen Gitter berührte, zerbröckelte es unter seiner Hand. Von der großen Halle war nur noch eine Wand geblieben. Das Badehaus schien im Boden zu versinken, und ein riesiges Dornendickicht hatte den Übungsplatz vor der Waffenkammer erobert, wo sich einst schwarze Brüder mit Speer und Schild und Schwert abgemüht hatten. Die Waffenschmiede stand immerhin noch, wenngleich Spinnenweben, Ratten und Staub an die Stelle von Klingen, Balk und Amboss getreten waren. Manchmal hörte Summer Geräusche, die Bran entgingen, oder der Wolf fletschte die Zähne, obwohl nichts zu sehen war, und sein Nackenfell sträubte sich. Dennoch ließ sich der Rattenkoch nicht blicken. Weder er noch die 97 Wächter noch die irre Axt. Bran war zutiefst erleichtert. Vielleicht ist es ja doch bloß eine leere Burgruine. Als Mira zurückkam, stand die Sonne nur mehr eine Schwertbreite über den Hügeln im Westen. »Was hast du entdeckt?« fragte ihr Bruder Joyen sie.
»Ich habe den verwunschenen Wald gesehen«, sagte sie wehmütig. »Soweit das Auge reicht, erheben sich Hügel, die mit Bäumen bewachsen sind, denen nie eine Axt zu nahe gekommen ist. Ich habe das Sonnenlicht auf einem See glitzern sehen, und Wolken zogen von Westen heran. Ich habe Stellen gesehen, an denen noch alter Schnee lag und Eiszapfen so lang wie Spieße. Sogar einen Adler, der seine Kreise zog, habe ich gesehen. Ich glaube, er hat mich ebenfalls bemerkt. Da habe ich ihm zugewinkt.«
»Hast du einen Weg nach unten gefunden?« wollte Joyen wissen. Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, es geht steil hinunter und das Eis ist so glatt. Ich könnte vielleicht hinunterklettern, wenn ich ein gutes Seil und ein Eispickel hätte, mit dem ich mir Griffe ins Eis schlagen kann, aber...«
»Aber wir nicht«, beendete Joyen den Satz.
»Ja«,
stimmte seine Schwester zu.
»Bist du sicher, dass du diesen Ort in deinem Traum gesehen hast? Vielleicht sind wir in der falschen Burg.«
»Nein, es ist die richtige. Hier gibt es ein Tor.«
»Stimmt«, dachte Bran. »Nur ist es mit Geröll und Eis blockiert.« Während die Sonne unterging, wurden die Schatten der Türme länger und der Wind blies kräftiger und wehte trockenes Laub raschelnd durch die Höfe. Im schwindenden Licht fiel Bran eine weitere Geschichte von Old Nan ein, das Märchen vom König der Nacht. Er war der 13. Mann gewesen, der die Nachtwache anführte, hatte sie erzählt, ein Krieger, der keine Furcht kannte.
»Und das war sein Makel«, fügte sie stets hinzu, »denn alle Menschen sollten Furcht kennen.«
Eine Frau war sein Verderben gewesen, eine Frau, die oben von der Mauer herabschaute und deren Haut bleich wie der Mond war und ihren Augen wie blaue Sterne leuchteten. Da er sich vor nichts fürchtete, verfolgte er sie und fing sie ein und liebte sie, obwohl ihre Haut so kalt wie Eis war. Und indem er ihr seinen Samen gab, überließ er ihr gleichzeitig seine Seele. Er hatte sie zum Nachtvor zurückgebracht, sie zur Königin und sich selbst zum König ernannt, und mit Zaubersprüchen hatte er die geschworenen Brüder seinem Willen unterworfen.
13 Jahre regierten sie, der König der Nacht und die Leichenkönigin, ehe sich endlich der Stark von Winterfell und Joramun von den Wildlingen zusammentaten, um die Nachtwache aus ihrem Bann zu befreien. Als sich nach seinem Sturz herausstellte, dass er den anderen Opfer dargebracht hatte, wurden alle Aufzeichnungen über den König der Nacht vernichtet, und sogar seinen Namen durfte man nicht mehr laut aussprechen.
»Manche behaupten, er sei ein Bolton gewesen«, hatte Old Nan ihre Geschichten immer beendet. »Andere dagegen sagen, er war ein Magna von Skagos oder ein Amber, Flint oder Norri. Einige wollten einen sogar glauben machen, dass er ein Waldfuß gewesen sei, einer von denen, die vor den Eisenmännern Bear Island beherrschten. Aber das stimmt nicht. Er war ein Stark, der Bruder jenes Mannes, der ihn zur Strecke gebracht hat.«
Daraufhin hatte sie Bran stets in die Nase gezwickt, damit er es niemals vergesse.
»Er war ein Stark von Winterfell, und wer weiß, vielleicht hieß er sogar Brandon. Vielleicht hat er in genau diesem Bett, in eben diesem Zimmer geschlafen.«
»Nein«, dachte Bran, »aber er ist in dieser Burg gewandelt, in der ich heute Nacht schlafen werde.« Dieser Gedanke behagte ihm nicht besonders. Der König der Nacht war nur bei Tageslicht ein Mensch gewesen, pflegte Old Nan zu sagen. Doch die Nacht gehörte seiner Herrschaft. Und jetzt wird es dunkel. Die Reeds beschlossen, in der Küche zu schlafen, einem steinernen Achteck mit einer eingebrochenen Kuppel. Sie schien mehr Schutz zu bieten als die meisten anderen Gebäude, obwohl ein krummer Wehrbaum durch den Schieferboden neben dem großen Brunnen gebrochen und schräg zu einem Loch im Dach hinaufgewachsen war, wo sich seine knochenweißen Äste der Sonne entgegenreckten. Dieser Baum war eigenartig, dünner als jeder andere Wehrbaum, den Bran je gesehen hatte, und er besaß auch kein Gesicht. Trotzdem spürte er irgendwie die Gegenwart der alten Götter. Viel mehr gefiel ihm allerdings nicht an der Küche. Das Dach war zum großen Teil erhalten, daher würden sie es wenigstens trocken haben, doch warm würde ihnen hier nie werden.